Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 243 des Swimcasts, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich begrüße euch heute zu einer ganz normalen Episode. Wir haben kein Hauptevent, das wir vorbereiten müssen, das wir umfänglich nachbereiten müssen. Es gibt keinen Live-Gast, der sich nochmal mit dazuschaltet, wo wir tief eintauchen in die Geschehen, in die Geschichten, in die Leistungen aus der Schwimmwelt, sondern wir schauen ganz normal in dem bekannten Format auf die letzten Wochen zurück, denn da ist ja auch einiges passiert aus so allen Ecken der Schwimmwelt. Natürlich kann die EM jetzt noch nicht so ganz abgehakt sein, denn ich habe noch ein paar O-Töne aus der Mixed Zone für euch mitgebracht, die wir uns in dieser Woche eingebettet in ein nochmal Mini-Fazit anhören werden. Und einer davon hat mich wirklich sehr zum Lachen gebracht und ich freue mich schon, wenn ihr euch nachher auch ein bisschen kringeln werdet, wenn ihr das Ganze dann dort hört. Und es gibt ein buntes Nachrichtenallerlei aus allen Ecken des Schwimmsports, die wir uns auch mal dann angucken werden, damit wir hier ein ordentliches Roundup haben zum Saisonende der Saison 25-26 in diesem Swimcast. Und deswegen möchte ich auch meinen fetten Dank ausrichten an euch dort draußen, die ihr fleißig einschaltet, zuhört, unterstützt, kommentiert. Ihr kennt das Spiel. Wenn ihr Anregungen, Kritik, Fragen habt, dann erreicht ihr mich jederzeit unter andre@swimcast.de oder über die Social-Media-Kanäle, über Instagram ist da ein sehr, sehr guter Weg. Gibt auch noch einen TikTok-Kanal, aber der ist ein bisschen eingeschlafen, aus Kapazitätsgründen viel eher. Genau, dann könnt ihr mich dort erreichen und anschreiben oder auch über die Homepage, über das Kontaktformular. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Wenn ihr sagt, geile Saison, waren unterhaltsame 11 Monate und davon möchte ich nächstes Jahr gerne noch mehr haben, noch mehr O-Töne, noch mehr Reisen zur Veranstaltung, Berichte vom Beckenrand, selbst mit den Sportlern ins Gespräch kommen und dort noch näher dran sein als Zuhörende, als ich das jetzt schon war, dann habt ihr unter anderem auch die Möglichkeit, einen Euro oder zwei oder drei, ich freue mich, über jede kleine Spende in die virtuelle Badekappe zu werfen unter paypal.me/swimcast. Und das bringt uns auch noch zu einem ganz potenten Werbepartner, der hier regelmäßig auftritt. Und das ist Speedo, die ich nicht vergessen möchte, neben drei Franken-Tours, ja, einer der Hauptunterstützer dieses kleinen Hörspielprojektes. Und Speedo hat jetzt pünktlich zur neuen Saison einen neuen Launch gemacht. Und zwar Speedo IQ heißt der Spaß. Dort haben sie eine Tech-Goggle entwickelt, eine Smart-Goggle, eine smarte Schwimmbrille, die jetzt am Anfang tragischerweise tatsächlich erstmal nur in Australien, UK und Amerika erhältlich sein wird. Aber auch alle, die sich vielleicht mit dem Importgeschäft ein bisschen auskennen oder dort gerne shoppen gehen in London oder Sydney oder wo ihr gerade unterwegs seid, nehmt euch so ein Ding mal mit, denn diese Smart-Goggle ist zum einen, also wie der Name schon sagt, steckt dort einiges an Technik drin. Unter anderem erkennt sie, wie viel Meter ihr geschwommen seid, welche Schwimmarten ihr gemacht habt, wie viel Meter in welcher Schwimmart, das wirft sie euch alles aus, ihr könnt das ganze Training damit tracken, soweit so normal, da gibt es schon einige andere Sportuhren, die das auch tun und können, alles easy, das wird euch jetzt nicht vom Hocker hauen, aber jetzt kommen die spannenden Sachen, die hier noch mit reinspielen, denn in dieser Smart Goggle, das ist die Vanquisher, die da mit der Technik ausgerüstet worden ist, in dieser Smart Goggle ist ein Sensor drin, der gleichzeitig auch erfasst, wie schnell ihr schwimmt, in welcher Geschwindigkeit, wie euer Geschwindigkeitsverlauf ist, wie eure Kopfneigung ist, also ob ihr den ja gerade habt, ob ihr ein bisschen sehr weit nach oben guckt, nach unten guckt, wie weit ihr den Kopf zur Seite dreht, bei der Atmung beim Kraulschwimmen zum Beispiel. Und das Ganze ist noch zusätzlich World Aquatics Approved mit dem Sensor. Das ist meines Wissens nach fast das erste Device, das das World Aquatics Siegel hat, das ihr also auch beim Wettkampf selber tragen dürft. Und wer schon immer mal wissen wollte, inwiefern unterscheidet sich eigentlich mein Trainingsschwimmen von dem, was ich so im Wettkampf mache? Da habt ihr jetzt endlich das Tool an der Hand, das euch wirklich dabei helfen kann, besser zu werden, stromlinienförmiger, euch mit mehr Daten zu versorgen. Also, ich habe da jetzt gerade erstmal wirklich nichts Verkehrtes zu berichten und kann das nur empfehlen, euch dort mal zu informieren. Den Link dazu findet ihr unten in den Shownotes. Und natürlich sei noch erwähnt, drei Franken-Tours, DFT Sports, jetzt genannt, und das Schwimmtrainingslager.de. Auch seit dieser Saison hier an der Seite hat den Swimcast reichlich unterstützt. Das heißt, wenn ihr noch auf der Suche seid nach einem kompetenten Partner für eure Trainingslager, mit dem ihr unter anderem einzig und allein nach Soma Bay nach Ägypten fliegen könnte, dann ist DFT Sports euer Partner an eurer Seite. Auch da findet ihr den Link entsprechend in den Shownotes. Aber das Ganze machen wir hier für euch dort draußen, für die Zuhörenden. Und von daher ist es mir jetzt ein inneres Blumenpflücken, wie es so schön heißt, einzutauchen, den Kopfsprung zu wagen in die Themen in dieser Woche. Und wir starten rein mit den Chlorgeschichten, denn seit Montag läuft auch das eigene Selbertraining wieder an. Die Schwimmhallen in Hamburg haben ihre Pforten für den Vereinsbetrieb geöffnet. Seit Montag, pünktlich mit dem Schulbeginn, haben wir auch wieder angefangen, uns durchs Wasser zu werfen und starteten am Montag mit sportlichen 4100 Metern in der ersten Einheit. Wir haben also da weitergemacht, wo wir aufgehört haben. Und ehrlicherweise, das war gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Also ich habe sehr lange kein Wasser mehr angefasst und das ging doch schon ziemlich gut. War nicht so K.O., ich war nicht so tot, wie ich das erwartet hätte. Natürlich werden die Arme irgendwann schlaff und schwer und sind eher so Poolnudeln, die links und rechts des Körpers durchs Wasser kreisen. Aber das war deutlich besser, als ich das so aus den vergangenen Jahren kannte. Und das Gefühl hatte ich auch bei meinen Trainingskameradinnen und Trainingskameraden, dass sich da alle sehr, sehr wacker geschlagen haben. Schwimmen ist ja auch ein dankbarer Sport. Kann sich 6 Wochen auf die faule Haut legen. So ein Schwimmstoff, so eine Badehose, Badeanzug ist sehr dehnbar. Da passt man immer noch irgendwie rein. Ja, und jetzt liegen noch sportliche 40 Wochen vor uns, so ungefähr bis zur nächsten Sommerpause, also noch 79 Einheiten, die es zu bewältigen gilt. Heute Abend steht dann auch schon die nächste an. Das war hier soweit. Geht das wieder los und dann werden wir uns demnächst nach dieser Swimcast-Sommerpause da nochmal wieder hören und steigen. Jetzt machen wir weiter mit den News der vergangenen, ich weiß gar nicht wie viele Wochen, aber das Entscheidende ist eigentlich alles in der vergangenen Woche passiert und deswegen sage ich es jetzt, die News der vergangenen Woche. Und auf geht's mit guten Nachrichten, denn der Olympiastützpunkt oder der Bundesstützpunkt Freiwasserschwimmen, der zieht um. Wurde das Schild abmontiert, in Würzburg in eine Umzugskiste gepackt oder einlaminiert oder wie auch immer mit dem DHL-Boten des Vertrauens. Weiter Richtung Süden gebracht in Bayern, nämlich nach München in die Landeshauptstadt. Da gab es nämlich jetzt eine Entscheidung des Bundeskanzleramtes, ungewöhnlicherweise im laufenden Olympiazyklus diesen Stützpunkt umzuziehen und ab Anfang 2027 den Stützpunktstatus nach München zu vergeben. Eigentlich sollte das Ganze schon 2024 vollzogen werden, das war aber aus diversen formalen Gründen wohl irgendwie nicht möglich. Nun ja, sei es drum. Begründet wird das Ganze unter anderem damit, dass der Stützpunkt in Würzburg sowieso nicht mehr aktiv gewesen sei. Okay, nehmen wir mal so hin, so wer die Wettkampflandschaft verfolgt, der wird das sicherlich bestätigen können. Aus Würzburg kam leistungstechnisch nicht mehr so wahnsinnig viel und das hat sicherlich auch etwas mit der Geschichte dort in Würzburg zu tun, denn der Niedergang dieses Stützpunktes hängt auch mit dem Verfahren und mit der Verurteilung von Stefan Lutz zusammen, gegen den ja 2021 Vorwürfe sexualisierter Gewalt erhoben wurden, was dann zu einer Verurteilung führte, zu einer Bewährungsstrafe, die dort ausgesprochen wurde. Und dann gab es ja nochmal den kurzen Bericht tatsächlich, dass man Stefan Lotz entgegen dieser Auflagen am Stützpunkt gesichtet hätte. Inwiefern das dann dort weitergegangen ist, entzieht sich meiner Kenntnis, aber das alles führt so ein bisschen dazu, dass dieser ganze Stützpunkt einfach nicht mehr sportlich auf die Beine gekommen ist und jetzt folgerichtig auch den Status als Bundesstützpunkt verliert. Umso mehr werden sich sicherlich die Münchner freuen, die da schon eine ganze Weile drauf geschielt haben und sich beworben haben rund um den dort diensthabenden Cheftrainer Olaf Bünde, der auch als ehemaliger Freiwasser-Bundestrainer weiß, worauf er sich dort eingelassen hat. Ist ja ein Stützpunkt, der aus aller Herren Länder Sportlerinnen und Sportler anzieht. Mexiko, Finnland ist dabei und quer durch die Bayerische Republik sind dort die besten Langstreckenasse Süddeutschlands versammelt. Ist dann damit auch der einzige Bundesstützpunkt mit dem Schwerpunkt Freiwasserschwimmen. Ab dem 01.01.27 ist dieser Status dort in München dann offiziell. Freiwasser, Würzburg, da klingelte vielleicht noch ein bisschen was anderes bei euch im Köpfchen. Da kommt euch eventuell der Name Leonie Beck in den Sinn. Und Leonie Beck war seit 2024 nicht mehr im Becken gesehen oder im schwimmerischen Wettstreit gesehen. Und das hatte einen guten Grund, denn sie hat sich nach den Olympischen Spielen in Paris in der Sandy für sie sehr unglücklich, ich glaube mit dem 9. Platz geendet sind. Sie war damals als Favoritin nach Paris in die französische Hauptstadt zu den Olympischen Spielen gereist, nachdem sie Weltmeisterin geworden war, den Weltcup gewann und musste dann in der Seine bittere Erfahrungen sammeln. In diesem strömenden, reißenden Fluss kamen andere Athletinnen mit den Bedingungen besser zurecht, kann ja auch Florian Wellbrock ein Lied davon singen, sodass sie das Rennen immer noch als gute Neunte beendete, aber damit natürlich hinter den Erwartungen, die sie vor allen Dingen sich selbst gesteckt hatte, zurückgeblieben war. Abgesehen von den gesundheitlichen Beschwerden, die dann folgten mit Übelkeit und Erbrechen über mehrere Nächte hinweg, hat das Ganze dafür gesorgt, dass sie gesagt hat, ich brauche jetzt ein bisschen Abstand vom Wettkampf Schwimmsport, vom Wettkampfsport und brauche erstmal eine Auszeit, eine Pause. Und diese Pause zog sich jetzt immer mehr und mehr in die Länge und ich habe mir, glaube ich, auch schon mal irgendwann mal am Rande spekuliert, so richtig irgendwie dran geglaubt, wenn man als Ausdauerathletin, wo das Trainingsvolumen eine ganz essentielle Rolle spielt für den sportlichen Erfolg, ein Jahr draußen ist, dann wird das sehr, sehr schwer, den Anschluss wieder zu schaffen. Also ich denke mal, also für mich so spätestens letzten Sommer war eigentlich in mir drin schon fast klar mit all den Aktionen oder mit all den Aktivitäten, die Leonie abseits ihres sportlichen Treibens dann so entwickelt hat mit den Auftritten bei European Aquatics und auch diversen anderen Jobs, die sie so hatte, dass das wohl Essig ist, wer dann einmal im Abseits des ja doch eher monotonen Langstreckentrainings Fuß gefasst hat, dem fällt der Rückzug oder der Rückweg, glaube ich, dann sehr, sehr schwer. Und so war es jetzt auch bei Leonie, die am vergangenen Wochenende live im bayerischen Fernsehen, wo sollte es anders sein, ihr Karriereende verkündet hat. Und damit sagen wir auf Wiedersehen, Leistungssportlerin Leonie Beck und herzlich willkommen Fernsehmoderatorin, Medienfrau Leonie Beck. Und vielleicht hatte Leonie auch irgendwann in naher Zukunft die Freude zu verkünden, dass der DSV eine eigene Stiftung gegründet hatte. So kommunizierte es unser Dachverband zumindest in der vergangenen Woche. Diese Stiftung trägt den Namen Stiftung für den deutschen Schwimmsport. Und das ist sehr allgemein und dennoch sehr, sehr treffend gehalten. Ich finde den Namen sehr gut und finde auch die Idee, die da dahinter steckt, sehr begrüßenswert. Denn es ist gerade jetzt nach dieser erfolgreichen Europameisterschaft und so vielen positiven Schlagzeilen, die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer oder generell die deutschen Wassersportlerinnen und Wassersportler gemacht haben, ein wahnsinnig kluger Move, jetzt diese Stiftung ins Leben zu rufen, denn viel mehr Rückenwind auf dem Weg, auf dem Startblock wird man wohl kaum bekommen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum gründet der DSV überhaupt diese Stiftung? Haben die nicht eigentlich genug Geld? Naja, da muss man jetzt die Kirche im Dorf lassen ein bisschen und sagen, ey, die 2,50 € Verbandsbeitrag, die da von den Verbänden pro Mitglied oder so überwiesen werden, reichen eigentlich nicht aus, um den professionellen Ansprüchen, die wiederum von außen an den Verband und an die Sportlerinnen und Sportler formuliert werden, gerecht zu werden. Da müsste mehr Geld her. Es gibt seit Jahren viel, viel Streit um eine Beitragserhöhung, die bis heute nicht gekommen ist, hat auch den einen oder anderen Kopf schon gekostet, sicherlich nicht aus einzig und allein dem Grund, aber das war immer ein ganz wesentlicher Teil des Ganzen und der DSV treibt mit dieser Stiftungsgründung die Professionalisierung weiter voran. Und da kann man jetzt einmal auch die ganz einfache Frage stellen, wem würdet ihr denn eher euer Geld geben? Angenommen, ihr findet, stellen wieder die 10.000 € Frage, die habe ich, ja, dreimal im Jahr stelle ich die hier und wir haben wieder 10.000 € irgendwo rumliegen. Wem würdet ihr die eher geben? Würdet ihr die auf das DSV-Verbandskonto überweisen oder würdet ihr das Ganze einer Stiftung für den deutschen Schwimmsport geben? Und da muss ich für meinen Teil sagen, muss ich nicht lange drüber nachdenken, wem ich das überweise und was ich damit unterstütze. Ich würde das ganz klar der Stiftung geben, weil in diesem Konstrukt und das ausformuliert Stiftung für den deutschen Schwimmsport steckt drin, was ich mit diesem Geld damit bezwecke. Und das ist der Sinn einer Stiftung, zweckgebunden zu handeln, wohingegen der DSV als Verband diese 10.000 € auch möglicherweise da anstecken könnte, seine IT-Infrastruktur auszubauen. Und das hilft den Athletinnen und Athleten jetzt mit Sicherheit sehr wenig erstmal. Zumal man noch sagen muss, der DSV als Dachverband, Sportverband, das ist kein deutscher Schwimmverbandsproblem, es ist ein Problem aller Sportverbände oder eine Charakteristik aller Sportverbände, ist sehr volatil in seiner Ausrichtung, in seiner Zielstellung, in seinem Sportartenportfolio. Also von diesem Spendengeld, das man dem DSV gibt, kann alles Mögliche finanziert werden. Neue Designs für die Lizenzpässe zum Beispiel oder was weiß ich. Plus, dass es auf alle Sportarten ausgerichtet ist. Also da fällt ja auch Wasserball mit drunter, fällt Synchronschwimmen mit drunter, fällt Eisschwimmen mit drunter, fällt Turmspringen mit drunter, Highdiving und so weiter und so fort. Wohingegen in dieser Stiftung für den deutschen Schwimmsport schon das Schwimmen drin ist. Und ohne jetzt genau die Zwecke zu kennen, kommen wir sicherlich gleich nochmal dazu, weiß ich dann schon mal, es geht hier um den Schwimmsport und bei aller Liebe für alles Sporttreiben, das ich so habe. Aber Wasserball hat jetzt nicht so ganz mein Herz oder das Turmspringen. Habe riesen Respekt vor den Leistungen, bitte nicht falsch verstehen, aber ihr wisst, wo ich so hin will. Es ist einfach klarer, wo die Kohle dahin geht. Und so eine Stiftungsgründung machst du eigentlich dann als Verband, wenn ein Vermögen langfristig gesichert werden soll, wenn du die Möglichkeit haben willst, zusätzliche Spenden zu gewinnen und ein bestimmter Förderzweck dauerhaft und unabhängig vom Tagesgeschäft verfolgt werden soll. Also genau das, was ich gerade gesagt habe. Dann habe ich dir mein KI meines Vertrauens mal angeworfen und gesagt, sage ich, ey, warum gründet denn ein Verband eigentlich eine Stiftung? Und dann kommt daraus, dass diese Stiftung tatsächlich ein Konstrukt zur finanziellen Absicherung ist, was vor allen Dingen dadurch gefüttert wird, dass es ein Stiftungskapital gibt. Also es gibt einen großen Geldbetrag, der dort einmal reingeworfen wird. Da spricht man hier bei dieser Stiftung für den deutschen Schwimmsport von 50.000 Euro Bareinlage, sowie Geschäftsanteilen an einem nicht genannten Wirtschaftsunternehmen. Und aus diesem Stiftungskapital werden Erträge erzielt durch Zinsen, durch Mieteinnahmen, durch Sonstiges. Das Stiftungskapital bleibt dort liegen und aus den Erträgen, die daraus erwirtschaftet werden, wird dann der Stiftungszweck erfüllt. Und das sorgt dafür, dass eine langfristige Finanzierung sichergestellt ist. Die Stiftung fungiert da an dieser Stelle, so habe ich mir das dann erklärt, wie eine Bank. Aus Dividendenzinsen, Mieten wird eben dann Kapital bereitgestellt, um zum Beispiel Trainingslager zu finanzieren, um Trainingsmaßnahmen zu finanzieren, vielleicht sogar um Preisgelder oder Medaillenprämien auszuloben und auszuzahlen. Diese Stiftung ist aber zusätzlich auch noch unabhängig vom Verbandshaushalt. Das heißt, Stiftungsgelder werden zweckgebunden verwaltet und stehen nicht ohne weiteres für laufende Ausgaben des Verbandes zur Verfügung. Dieses Beispiel mit dem, ja, wir erneuern unsere IT-Infrastruktur. Dafür kann dieses Stiftungsgeld nicht verwendet werden. Eine Stiftung gründet man auch vorrangig, um zusätzliche Mittel einzuwerben, ist einfach attraktiver für Geldgeber, weil klarer kommuniziert werden kann und klarer ist, was der langfristige Zweck der gespendeten Gelder sein soll und was man damit bewirken kann. Man kann die ganzen Gelder dann auch zweckgebunden stiften. Man könnte jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, ich habe 10.000 Euro, die spende ich euch, die stifte ich euch für die 5 punktbesten Leistungen bei den deutschen Meisterschaften zum Beispiel. Und diese Stiftung hat steuerliche Vorteile, denn Spenden und Zustiftungen sind steuerlich begünstigt. Die Steuerbefreiung der Stiftung gibt es ebenfalls noch on top bei entsprechender Gemeinnützigkeit. Und da kann man die Pressemitteilung mal zitieren und sagen, diese Stiftung verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Und in dieser Stiftung sind dauerhaft Werte verankert. Es wird also ein langfristiges Ziel und langfristige Werte festgelegt. Alles in allem macht das Ganze ein deutlich stabileren Eindruck, ist ein deutlich stabileres Konstrukt als so eine Verbandsstruktur, die viel davon abhängt, wie die Mitglieder so stimmen, wie die Mitgliedsverbände, das organisierende Organ dort eigentlich so drauf ist. Und wenn man jetzt Geld in diese Stiftung gibt, dann unterstützt man folgende Aktivitäten: Projekte zur Verbesserung der Schwimmfähigkeit, Maßnahmen für sicheren Schwimmsport, Initiativen für Chancengleichheit, das Ehrenamt, den Leistungssport und individuelle Hilfen für Leistungssportler, Leistungssportlerinnen sowie schwimmsportrelevante Forschung. Und als erste Investoren hier an die Speerspitze ganz oben auf die Spendentafel, auf die Holzvertäfelte, haben sich geschrieben Jürgen Greve und Michael Ilgner. Und Jürgen Greve ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Geboren 1954, ehemaliger Coach der SG Hamburg, hat dann von 81 bis 87 die SG Hamburg geleitet, im Anschluss von 88 bis 2000 den Olympiastützpunkt in Hamburg-Kiel geführt und hat dann die Greve Sport Marketing Service GmbH gegründet, die unter anderem auch einige deutsche Meisterschaften ausgerichtet hat, Anfang der 2000er. Und Michael Ilgner war mal Wasserballspieler mit Olympia-Erfahrung, hat dann später die One May GmbH gegründet, die jetzt unter anderem auch Anteilseigner an Skillcourt ist. Und wenn wir uns zurückerinnern, es gibt 50.000 Euro Bareinlage und Geschäftsanteile an einem nicht genannten Wirtschaftsunternehmen, kann man sich jetzt vielleicht so ein bisschen überlegen, welcher der beiden was dazu beigetragen hat. Also, es gibt jetzt eine Stiftung für den deutschen Schwimmsport, die man eigentlich nur begrüßen kann in meinen Augen. Ich habe da zumindest wenig Kritikpunkte oder gar keine Kritikpunkte gefunden. ein schöner Schritt, der hier gegangen worden ist zu mehr finanzieller Unabhängigkeit für die Organisation und für den Betrieb, für alles, was mit dem sicheren Schwimmen lernen, mit dem Leistungssport und so zu tun hat. Und Leistungssport ist dann auch das Thema im nächsten Blog und das habe ich mal übertitelt mit dem schönen Slogan, die Franziska van Almsick Europameisterschaft. Mag man jetzt vielleicht stutzen, sind wir bei den Masters gelandet in Samorin, die vergangene Woche unterwegs waren und ihre Europameisterschaft abgehalten haben und da kann ich euch beruhigen, nein, sind wir nicht. Wir sind nicht bei den Masters gelandet, sondern schon bei der EM in Paris, die, boah, wie lange ist jetzt her, vor zwei Wochen ungefähr zu Ende gegangen ist. Und obwohl Franzi van Almsick gar nicht geschwommen ist, war es vermutlich zumindest so in deutschen Medien einer der meistgenannten Namen, die hier gefallen sind. Und das aus guten Gründen, denn sie waren aller Munde. Und unter anderem deshalb, weil Sarah Sjöström, die Schwedin, Franziska van Almsick, in der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen überholt hatte. Da steht jetzt nicht mehr, wenn man das, ne, Bestenliste aufschlägt, wer hat denn am meisten Gold gewonnen bei Europameisterschaften, dann stößt man nicht mehr in Zeile 1 auf Franziska van Almsick, sondern auf Sarah Sjöström. Franzi jetzt an Position 2 verdrängt. Dann gab es weiteres Historisches zu Franziska van Almsick. Das ist die Linda Rothe Zeit gewesen über die 200 Meter Freistil, die schneller war als der Weltrekord von Franzi van Almsick aus dem Jahr 2002. Zweitschnellste Deutsche jetzt jemals über diese Strecke geworden, die gute Linda, und das mit gerade einmal 18 Jahren. Und dann widmen wir uns noch dem Delfinschwimmen und steigen damit mit einem kleinen Rückblick jetzt ein, denn Angelina Köhler holt die erste Medaille bei einer Europameisterschaft über die 100 Meter Delfin seit 33 Jahren, seit 1993, und damals Silber holte Franziska van Almsick. Tada! Und jetzt kommen wir aber zu Angies Erfolgen. Oh, schöner Versprecher. Jetzt kommen wir also zu Angies Erfolgen. Sie holt die einzige Medaille aus dem Pariser Becken, die nicht im Kraulschwimmen gewonnen worden ist. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn wir uns alle Medaillengewinner angucken, dann steht immer dahinter, ja, Kraul, 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 Kraul. Weil wir in Magdeburg einfach einen super tollen Freistilstützpunkt haben. Steht völlig außer Frage. Die Arbeit, die dort geleistet wird, die Arbeit, die da gemacht wird, ist Weltspitze, ist absolutes Weltniveau, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Und dann gibt es ein kleines, gallisches Dorf, ist vielleicht falsch, weil sie nicht verfeindet sind, aber ein kleines Dörflein, das nicht so gut in Kraul ist, dafür aber ziemlich gut Delfin schwimmen kann. Und das waren die Berliner, die mit Angelina Köhler hier die einzige Nicht-Kraul-Medaille geholt haben. Und mit Angie traf es natürlich auch genau die richtige. Mega happy, war eine absolute Erfolgsgeschichte da. Diese 100 Meter, das sah aus wie in früheren Tagen. So viel am Backend wieder geschraubt und gearbeitet. Das hat richtig Bock gemacht, das zu sehen. Aber diese Statistik würde ich immer noch mal auch vielleicht im Hinterkopf behalten, wenn wir auf diese EM zurückblicken. Aber Angie war nicht die einzig schnelle Schmetterling, der dort durchs Pariser Becken flog, denn auch Luca Armbruster schwamm über die 50 Meter deutschen Rekord im Halbfinale und egalisierte den alten deutschen Rekord im Finale. Das Ganze reichte für Platz 6. Und das wirft bei mir natürlich die Frage auf, es gibt über die 50 Meter Delfin, gibt es Olympiastartplätze zu gewinnen? Zu erschwimmen, zu verdienen, zu erleisten, wie auch immer man das formulieren möchte. Wenn man bei der Weltcup-Serie im Vorfeld der Olympischen Spiele, also nicht die, die jetzt kommt, 26-27, dann müsste die 27-28-Kampagne sein, korrigiert mich gerne, wenn ich das jetzt falsch erzähle, aber das Grundkonstrukt bleibt trotzdem gleich. Wenn man dort zu den besten 50-Meter-Schwimmern seiner Schwimmart gehört. Und da würde ich mir an Lukas Stelle tatsächlich überlegen, ob ich diesen Weltcup als Türöffner benutze, um mich für die 50 Meter für Olympia zu qualifizieren. Wie das dann im deutschen Kontext gehandelt wird, also ob eine Qualifikation über den Weltcup auch automatisch bedeutet, dass man vom DSV nominiert wird, das steht sicherlich nochmal auf einem anderen Blatt und es würde mich nicht wundern, wenn es da eine kleine Sonderregel gibt, die das Ganze mit einer Hürde belegt, die da heißt, na, du musst aber schon noch trotzdem die 100 Delfin unter Norm schwimmen, sonst wird das hier nix. Aber das bleibt abzuwarten, so, da müssen wir dann mal gucken. Aber das ist so eine Frage, die ich mir jetzt in dieser Sommerpause ernsthaft stellen würde. An Stelle von Santi und Luca würde ich da in mich gehen und sagen, na, wie machen wir das jetzt? 2 Jahre sind es noch. Wie qualifizieren wir uns bestmöglichst für diese 50 Meter Delfin bei den Olympischen Spielen in L.A.? Und dann gab es noch einen zweiten großen Block, nämlich die Brustschwimmer und Brustschwimmerinnen, die hier in Paris unterwegs gewesen sind. Sicherlich der zahlenmäßig größte Block direkt nach den Kraulathletinnen und Athleten, weil Deutschland schon immer eine Brustschwimmnation gewesen ist. Und da wussten die Männer durchaus zu überzeugen. Mathis Schöning, Zubey Biltal haben beide erste Mal Erfahrung auf der Erwachsenenbühne gesammelt. Und Zubey blieb dabei über beide Starts 50 und 100 Meter unter seiner alten Bestzeit, lieferte also genau am Höhepunkt seine beste Leistung ab, wird jetzt zur nächsten Saison dann auch in Potsdam trainieren, am dortigen Stützpunkt zusammen mit den Sportlern, mit denen er jetzt nur das Wettkampfbecken geteilt hat, in Zukunft dann also auch das Trainingsbecken. Mathis Schönung, zweimal im Bestzeitbereich unterwegs gewesen, sicherlich auch eine EM, die vor allen Dingen viel zum Erfahrung sammeln da war. Und dann geht es jetzt munter putzen, nochmal ans Werk für die nächsten zwei Jahre, damit dem Start im SoFi Stadium von Los Angeles dann nichts mehr im Wege steht. Ebenfalls zu überzeugen wusste Malte Gräfe, der die 100 Meter Brust erstmals unter 60 Sekunden schwamm in einem Time Trial, dann 200 Meter Bestzeit nachlegte und über die 50 Meter Brust zweimal deutschen Jahrgangsrekord hinlegte in Sebecken im Vorlauf und im Halbfinale dann nochmal schneller. Also auch bei ihm zum Saisonhöhepunkt topfit, auch wenn es nicht zur Bestzeit gereicht hat, gleichzeitig Junioren-Weltrekord, muss man dann auch nochmal in Relation setzen, dass die Messlatte da für diese Bestzeit schon extrem hoch liegt. Aber er war jetzt hier in Paris so schnell wie noch nie in der ganzen Saison und nur, ich glaube, eine Zehntel oder so über seinem Junioren-Weltrekord. Das ist schon völlig in Ordnung und da wusste er auch abzuliefern. Also die Potsdamer zeigen dann auch wieder zusammen mit Melvin, der tragischerweise erneut knapp an einer Medaille vorbeischwimmt, aber Platz 4 würde ich jetzt auch gar nicht als Niederlage bewerten. Ja, wir wollen alle irgendwie was Zählbares, was Handfestes, was zum an die Wand hängen, mit nach Hause nehmen. Platz 4 über die 100 Meter Brust mit den Learnings. Trotzdem gut, sehr, sehr stark. Und da haben die Potsdamer auch wieder gezeigt, dass sie es gelernt haben, zum Saisonhöhepunkt sich rechtzeitig fit zu tapern. Und da darf man dann vielleicht auch unter der Saison die Ergebnisse gar nicht so überbewerten. Wir hatten das ja in der Vorschau besprochen, dass ich das immer erstaunlich finde, dass die Brustis in der Saison echt Probleme haben, unter 60 Sekunden zu schwimmen und dann zum Saisonhöhepunkt landen sie auf einmal irgendwo bei 58x Sekunden. Das ist schon echt crazy, was da so an Leistungsverbesserung passiert. Coole Sache, ist gut gelaufen. Und Lukas Mazzarat, 200 Meter Bestzeit geschwommen, klar lag auch der Fokus jetzt drauf, jetzt geht's weiter Richtung 100 und da muss man vielleicht einen kleinen Asterix, ein kleines Sternchen dran machen an die beiden Zeiten, denn sowohl Lukas als auch Melvin konnten in dieser Saison nicht an die Form der Olympischen Spiele anknüpfen über die 100 Meter und da bin ich hoch interessiert, was da in den nächsten zwei Jahren noch passieren wird, wo sich das Ganze nochmal hinentwickeln wird und wo die beiden dann dort landen, auch innerhalb der deutschen Konkurrenz. Ja, und dann gibt es noch Anna und Lena, die auf den, Anna und Lena, ja, nicht, ist nicht ein Name, ist ehemalige deutsche Außenministerin, die bei den Frauen hier durch den Pool geschwommen sind. Und da können wir nicht ganz so ein einheitlich positives Bild zeichnen, denn Lena schien vor allen Dingen nach den 50 Metern sehr gefrustet. Jetzt kann man auch sagen, naja, 50 ist auch wirklich nicht das, wo sie ihre Stärken und ihren Fokus hat. Das ist völlig okay, so gehen wir mehr Richtung 200 Meter, alles fein, alles chico. Was ich aber viel spannender fand, war, dass die Athletinnen und Athleten aus Heidelberg generell irgendwie nicht so spritzig, nicht so schnell, nicht so fit waren, wie das noch im vergangenen Jahr der Fall gewesen ist, wo Lena und Noel rechtzeitig zur JDM, zur JWM durchs Wasser geflogen sind und Luca zu den Weltmeisterschaften topfit gewesen ist. Luca da sicherlich ein bisschen die Ausnahme, aber bei Lena und bei Noel und auch bei Mattes, der gut unterwegs war, aber nicht an seine Bestzeiten rankam, und bei Leo Leverkusen zum Beispiel, war das jetzt so Richtung Saisonhöhepunkte, hat mir da so der letzte Kick, die Lockerheit, einfach gefehlt. Und da muss man sich vielleicht nochmal hinterfragen in Heidelberg, ey, haben wir vielleicht zu lange, zu hart hintrainiert auf diesen Saisonhöhepunkt und muss da die richtigen Lehren draus ziehen. Sicherlich auch ein Lernen bei Santi, der gezeigt hat, dass die Stärken ganz klar im Sprintbereich liegen, über die 50 Meter. Hat Luca jetzt zuverlässig zweimal in Folge abgeliefert. Aber so mit Noel und Lena hat das da jetzt am Ende des Tages nicht so 100% geklickt. Gucken wir, wie es nächstes Jahr wird. Anna hingegen hat hier bei den Europameisterschaften nochmal richtig abgeliefert. 200 Meter im Halbfinale und im Finale nah am deutschen Rekord gewesen. 600, 27 Hundertstel drüber. Platz 5 in Europa. Es fehlten dennoch 1,5 Sekunden zur Medaille. Und das illustriert ganz gut, wie groß der Abstand da zur Weltspitze eigentlich ist. Über die 50 und 100 Meter ist sie dann jeweils Fünfte und Siebte geworden. Auch gerade über die 50 Meter mit extrem starken Zeiten und über die 100 klappte das dieses Jahr von vorne bis hinten eigentlich nicht. Und das ist aber auch völlig okay. Viel Learning dabei. Sie war ja auch sehr gefrustet und ist dann trotzdem weiter reingeschwommen. Und lief aber durch die ganze Pariser Woche mit einer extrem guten Laune, immer mit einem breiten Grinsen im Gesicht, war mega happy, 3 Bruststrecken, 3 Finals und dann angesprochen auch darauf, ey, du, das läuft ja wirklich gut die ganze Woche, super starke Zeiten, super fit, das rutscht, das klickt, das funktioniert, gutes Wassergefühl, europäische Spitze, 3-mal ins Finale, wie läuft das denn eigentlich und was ist denn, was da los, du wirkst so locker und so gelöst, habe ich sie gefragt hinter den Kulissen und das ist das, was sie dazu gesagt hat. Mir fällt auf, dass du deutlich lockerer und gelöster durchgehst und du hast eine wirklich tolle Woche in Paris mit all den Zeiten. Woher kommt diese Lockerheit?
Ja, gute Frage. Es ist, also ich habe halt so ein bisschen auch Frieden mit mir selber geschlossen und mit dem Schwimmsport. Das ist halt wirklich, ich gehe anstatt jetzt ins Rennen zu gehen und mich die ganze Zeit von links und rechts ablenken zu lassen, es ist wirklich nur, ich möchte sehen, wie viel mein Körper leisten kann, wie schnell ich schwimmen kann, weil jedes Training sich quasi auf die Zeiten quasi ausübt. Oder, und dann nimmt es halt schon sehr viel Druck, weil dann kann ich wirklich mit Spaß ranlegen und wirklich alles geben. Weil ich meine, das ist ja, theoretisch ist das Rennen ja oder Wettkampf das Einfachere, weil ich meine, das Training ist so hart und dann kannst du so ein bisschen die Lorbeeren davon kassieren, quasi beim Wettkampf dann.
Also da merkt man, wie wichtig das ist, dass der Kopf irgendwie frisch ist, dass man nicht so sehr verkrampft, dass man auch viel Freude haben sollte an dem, was man dort tut. Und da gab es auch so ein schönes Video, so mit einem Lächeln auf dem Startblock, weil du weißt, ich habe im Training alles getan, ich bin hier, ich bin vorbereitet, das ist jetzt dafür da, um zu ernten, was ich das ganze Jahr über gesät habe. Und davon gab es sehr, sehr viele Momente auch im deutschen Team. Nochmal so ein paar schöne Momente zurückgerufen ins Gedächtnis. Es war unter anderem auch Finn Hammer, der mit 2 Bestzeiten über die 400 und 200 Meter Lagen zu überzeugen wusste. Da jetzt Cedric inzwischen richtig Konkurrenz macht als Top-Lagenschwimmer in Deutschland. Es fehlte da auch noch ein Jeremias Pock, den ich gerne gesehen hätte, aber der nun mal verletzungsbedingt nicht dabei sein konnte. Dann holt Oliver Klemert noch seine erste internationale Medaille im Becken. Ich finde es ja immer schön, wenn die Sportler oder Sportlerinnen selber so Statistiken erzählen, die man selber gar nicht so richtig im Blick hat oder die einen umhauen. So, und das wäre auch so ein Faktum gewesen, wo ich denke, das kann doch nicht sein. Olli immer irgendwie, aber holt seine erste internationale Medaille im Becken. Dann Isabel Gose mit 5 Medaillen wieder zurück nach Deutschland geflogen. Die erfolgreichste Athletin damit seit verdammt langer Zeit. Ich glaube 96 war hier kolportiert, also gute 30 Jahre. War keine deutsche Aktive. Mit mehr Edelmetall wieder zurückgeflogen aus dem EM-Becken wie als Isabel Gose jetzt in diesem Jahr. Und was mir auch noch im Gedächtnis geblieben ist aus den vergangenen 2 Wochen von dieser EM, das waren die 800 Meter von Johannes Liebmann und Sven Schwarz. Und das nicht nur aus dem Grund, dass sie nicht live zu sehen waren, dieses vorhersehbare Ereignis eines deutschen Doppelsieges. Also es war, nun ja, egal. Also wir haben mal lange genug, haben sich genug Leute darüber aufgeregt und beschwert, aber trotzdem kann es ja nicht sein, dass man als öffentlich-rechtliches Fernsehen, und es war kein Überraschungssieg, der da passiert ist, das war abzusehen, dass das möglicherweise Gold und Silber wird. Da musst du live dabei sein und nicht 1,5 Stunden später, sorry, das geht halt gar nicht fit. Also das ist eine Vollkatastrophe gewesen. Trotzdem waren die Bilder, die danach jetzt waren, wirklich unfassbar schön. Denn Johannes gewinnt in der Europarekordzeit, Sven Schwarz wird Zweiter. Beide sind in der Mitte getrennt von Zalan Sakani, glaube ich. Und dann schwimmt Sven rüber zu Johannes, während Johannes sich gerade auf die Leine hieft, wo wir ihn auch mal fragen müssen, ob er diesen Leinenjubel eigentlich geübt hat vorher, weil das sieht bei den wenigsten im ersten Anlauf so elegant aus. Egal, das ist ein anderes Thema an der Stelle. Und dann hilft zum einen Sven erstmal Johannes da irgendwie auf die Leine, pointet mit dem Finger drauf, zeigt so drauf und freut sich mit ihm und gibt diesen Ruhm sofort ab und proklamiert gar nicht den Silbermedaillenapplaus für sich, sondern hebt diesen Europarekord nach vorne. und schwingt sich dann noch hinter ihm mit auf die Leine und man sieht die ganze Zeit in Svens Gesicht so ein richtig fettes Grinsen, diese Freude über den über diesen Doppelsieg und die Leistung, die Johannes da gebracht hat und auch das Silber sicherlich, was er gewonnen hat in einer starken Zeit, das ist schon mega. Also das hat richtig Bock gemacht zu sehen. Tragischerweise war es dann auch sehr oft so, dass bei der 1500 Meter Weltrekordbebilderung Sven im Hintergrund zu sehen war. Sei es drum. Aber dieser Doppeljubel dort auf der Leine, der hat so Spaß gemacht zuzuschauen und illustriert und verdeutlicht so krass eindrücklich, wie gut dieses deutsche Team miteinander arbeitet, miteinander funktioniert und harmoniert. Und dass es dort klar eine sportliche Konkurrenz gibt, aber auch alle irgendwie sich einschätzen können, sehen und wissen, was da so los ist. Und dazu gehört dann mit Sicherheit auch, dass ein Florian Wellbrock gesehen hat, was Johannes im Training so regelmäßig abreißt und von vornherein gesagt hat, die langen Strecken dieses Jahr im Becken, da bin ich raus, sorry. Und jetzt knackt dann auch Johannes ja den Weltrekord über die 1500, haben wir wahnsinnig viel gesprochen, den Flo die ganze Karriere über gejagt hat. Und natürlich stand dann auch Johannes hinterher in der Mixed Zone. Und da habe ich schon angedeutet und ist ganz viel davon gesprochen worden und gehört worden, dass seine Trainingskameraden echt gesagt haben, so, boah, was der Junge im Training abreißt, das ist echt abgefahren. Also, dass der das Ding gewinnen kann, war ihnen irgendwie allen klar. Ging es, wie gesagt, am Tag vorher Splits angeguckt, so, boah, probieren wir mal aus. Und dann ist natürlich die viel spannend, auch eine spannendere Frage. Alle anderen von außen sehen das so, aber sieht Johannes das denn selber so in sich drin im Vorfeld vor diesen Meisterschaften? Und das ist das, was ich ihn gefragt habe und das ist jetzt die Antwort, die er darauf gegeben hat.
Johannes, eine Frage noch. Deine Trainingskollegen betonen immer wieder, dass sich das im Training schon angedeutet hat. Sehen das nur die anderen so oder siehst du das auch selber so?
Boah, ich glaube, das sehen die anderen mehr als ich. Also ich war ein bisschen zweifelhaft jetzt sogar tatsächlich vor den Backmate-Kämpfen, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich die letzten paar Wochen nicht so gut trainieren konnte. Hatte ich mit Bernd auch drüber geredet und Bernd hat mir gesagt so, ja, denk mal genau drüber nach, das stimmt nicht, du hast mega gut trainiert, die Sets waren gut. Ja, und das hat mir auch einfach Mut gegeben, dann habe ich ihm auch einfach recht gegeben, es waren wirklich gute Zeiten, die ich so im Training hatte. Ja, aber ansonsten schwimme ich eigentlich meistens nur mit den anderen mit und freue mich über die Gesellschaft.
Ich habe nichts mehr hinzuzufügen, danke.
Ich gebe euch nochmal einen kurzen Moment zu verarbeiten, was Johannes da am Ende gesagt hat. Das war der Moment, der mich echt ein bisschen zerrissen hat. Es war, glaube ich, auch zu hören, so, dass wir uns da echt gut einen abgelacht haben in der Mixed Zone, dass er sagt, ich komme dazu und ansonsten freue ich mich einfach über die Gesellschaft. Also, was willst du da? Es ist einfach großartig. Es ist ein göttliches Zitat und auch da, es unterstreicht alles eigentlich, was man so mitgekriegt hat von diesem jungen Kerl, wie humbled, sagt man, wie bodenständig er ist, wie gut er einschätzen kann, was da los ist. Er überhaupt nicht abhebt, sondern er selbst irgendwie bleibt und geblieben ist. Und da könnte echt noch ein bisschen was werden, denn mit 19 ist es wirklich der Anfang der Karriere. So, und jetzt haben wir aber noch ein Thema offen, das uns von Johannes zu Maja Werner bringen wird mit einem kurzen Umweg. Denn Johannes hatte nun wirklich das Meeting seines Lebens. Ist zugegebenermaßen noch jung, aber ob er jemals wieder irgendwo eine Veranstaltung haben wird, in der erst Europarekord fällt und dann Weltrekord, darf, glaube ich, zu Recht angezweifelt werden. Das macht die kommenden Veranstaltungen nicht weniger erfolgreich oder weniger höhepunktig. Aber es war schon etwas ganz Außergewöhnliches, was hier geleistet worden ist. Gucken wir mal zurück auf die Saison, die Johannes so absolviert hat. Da stand unter anderem das Abitur an. Da stand eine gekürzte deutsche Meisterschaft an, weil wegen der Abiturprüfung das Lernen, das Training kam dann ein bisschen kürzer. Es war ja auch so, dass irgendwann schwammen sie, glaube ich, 5 Kilometer oder irgendwo Anfang des Jahres in Magdeburg oder Norddeutsche lange Strecke war das. Wo Johannes schon gegen die ganzen Großen gewonnen hatte und wo Sven dann meinte, naja gut, das darf man jetzt auch nicht vergessen, Sven hatte da die Woche vorher durchtrainiert, hat morgens noch eine Trainingseinheit gemacht, ist dann da zum Wettkampf gefahren, geschwommen und ist von Johannes abgezogen worden. Und Johannes hatte halt ein bisschen Pause vorher. Da hatte ich, glaube ich, auch mit ihm gesprochen. Und er sagte, ja, gut, hier, ne, so und so sieht's aus. Trainingsumfänge sind schon da, aber hat jetzt mal, ne, Frühtraining ausfallen lassen, weil Schule, so viel Stress, so viel Lernen und hast du nicht gesehen. Das waren Dialoge, die sind da gefallen. Also da haben wir uns drüber unterhalten und da hat er gesagt, ich habe nicht die gleichen Umfänge gemacht in Vorbereitung auf die, ich glaube es war NDM lange Strecke, wie die anderen und war deswegen etwas fitter und konnte die dann dort abziehen und gewinnen. Ey, fair enough, ist okay. Da fragt man sich doch aber, okay, wenn wir jetzt sehen, was dieser ausgeruhte Athlet in der Lage ist zu leisten gegenüber einem Athleten, der gerade voll im Training ist, dann ist es doch zielführend, sich zu überlegen, wir schwimmen eine Europameisterschaft, ich nehme vorher ein bisschen raus, Umfänge, Intensitäten hast du nicht gesehen, ich muss gucken, dass die Athleten top ausgeruht dort nach Paris kommen. Jetzt hat Johannes auch ein bisschen davon gesprochen, dass da irgendwie Trainingsausfall war und dass er generell nicht so viel gemacht hat. Also die Basis ist ja schon da und schwimmt dann Europarekord und Weltrekord. Weltrekord vor allen Dingen, da klingelt das vielleicht bei dem einen oder anderen. Da gibt es ja noch einen anderen Weltrekordler in der Berghahn-Gruppe. Lukas Mertens, 400 Meter Freistil. Der schwimmt Weltrekord 2025 im April. Und wann hat er das gemacht? Nach den Olympischen Spielen. Wir gehen mal noch ein paar Monate vor die Olympischen Spiele in Paris zurück. Auch dort hieß es, boah, Lukas, viel mit der Nase, viel krank gewesen, immer mal wieder zu, hat eigentlich nicht richtig durchtrainieren können, müssen wir mal gucken, was passiert. Schwimmt dann zum Olympiasieg, macht ein irres Meeting mit den 200 Rücken, die da kommen, mit den 200 Meter Freistil, die da kommen, mit den Staffeln, die er geschwommen ist. Also er sieht mehr Wettkampfbecken als Hotelzimmer, glaube ich, an der Stelle. So, macht dann dort den Olympiasieg-Ding fest, wird, glaube ich, Fünfter über die 200 Meter Freistil, steht im 200 Rückenfinale, alles Chico, schwimmt fast deutschen Rekord in diesem Rückenfinale. Cooler Typ. So, macht dann Sommerpause, geht in die nächste Saison, dann kommen Medientermine, Olympiasieger, Gala, hier Deutscher Ball des Sports, hier eine Sieger, hier eine Sportlerehrung, da eine Ehrung. Dann hat er, glaube ich, auch die Nasen-OP gehabt. Kommt eigentlich auch nicht richtig ins Trainieren. Und als Konsequenz daraus schwimmt er im Frühjahr Weltrekord 400 Freistil. Tada! Und da zeichnet sich jetzt so langsam ein Muster ab und ich glaube, ihr wisst, wo das jetzt hinführen soll und wo ich damit hin will. Jetzt kommen wir zu Maja Werner, die bei den Europameisterschaften in Paris ein absolutes Fabelmeeting schwimmt. Auch totales Breakout-Meeting, die mal ordentlich an den Füßen von Isabel Gose jetzt kratzt. Isabel Gose, Maja Werner, 400 Meter Freistil schwimmen auf Platz 1 und 2 der deutschen Bestenliste all time. Gab noch nie ein Duo, das schneller war und die beiden sehen wir dann auch noch gleichzeitig im Wettkampf und im Trainingsbecken. Das ist schon ziemlich cool. Und Maja, 1500 Freistil, 25 Sekunden Bestzeit, 800 Meter Freistil, auch Bestzeit von, keine Ahnung, 10 Sekunden oder so, ist auch völlig, völlig Wurst. 7 Sekunden waren es, egal. Bronze, dreimal Bronze, fliegt sie wieder zurück nach Hause. Total fein, total gut. Und auch wieder riesige Sprünge gemacht, jetzt Richtung Europameisterschaften. Riesige Verbesserungen. Insofern, als dass Isa sich umdreht und sagt, naja, mal gucken, wie lange ich den deutschen Rekord noch habe, weil da hinter mir kommt ja eine Maja an. Wie war Majas Saison jetzt? Rückenprobleme über das ganze Jahr hinweg. Hat nicht voll trainiert, musste immer mal wieder aussetzen, war bei den deutschen Meisterschaften auch, glaube ich, nur einmal am Start. Ist bei den Finals nur einmal geschwommen, offensichtlich als Vorsichtsmaßnahme, weil in Paris jetzt ging es, aber alles richtig gemacht. So, hat nicht voll durchtrainieren können und macht trotzdem richtig Druck auf die Konkurrenz. Macht jetzt hier diese Leistungssprünge. Und da sehen wir ein Muster bei drei Athleten, das eigentlich schon kein Zufall mehr sein kann. Und da muss man die Kritik dann auch mal äußern. So geil und großartig der Trainingsprozess ist, der Technikfokus. Es gibt unfassbar viele richtig gute Dinge in Magdeburg. Gar keine Frage. Aber einen Flaw gibt es meiner Meinung nach noch. Und das ist der der Belastungssteuerung zum Saisonhöhepunkt hin, dass dort nicht, also es wird die beste Leistung abgerufen, müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten, können wir auf Majas, können wir auch auf Lindas 200 Meter Freistil gucken. Da haben wir am Anfang drüber gesprochen, müssen wir, glaube ich, nicht nochmal mehr Worte verlieren und es fällt mir schwer, das jetzt richtig zu formulieren, ohne das zu hart klingen zu lassen, aber die Einheit von Belastung und Erholung ist schon eins der wichtigen Trainingsprinzipien und ich glaube, dass die Erholungshälfte ein bisschen mehr Bedeutung vertragen könnte und davon die Gesamtleistung extrem profitieren würde. Meine 5 Cent dazu. Und damit möchte ich jetzt gar nichts absprechen von dem, was da ist. Aber es zeichnet sich hier ein Muster ab. Und es soll auch beileibe wirklich kein Plädoyer dafür sein, dass man weniger arbeitet. Also ja, einfach mal eine Saison nicht richtig gut trainieren und dann wird es schon von selber besser werden. Das sieht man bei wahnsinnig vielen Athleten, die, die den Rücktritt machen, dann noch so ein bisschen weiter trainieren, abtrainieren und bei denen das in der Folgesaison nach dem Rücktritt nochmal richtig durch die Decke schießt, die da echt nochmal einen Sprung machen, die da mit viel, viel weniger Trainingsumfang die gleichen Zeiten oder sogar schneller schwimmen, als sie jemals vorher geschwommen sind. Das ist genau der Effekt dieser Erholung und ich glaube, da gehört wahnsinnig viel Chuzpe und wahnsinnig viel Mut dazu, das auch exakt so umzusetzen. Den muss man haben und ob das jetzt langfristig auch ein Erfolgskonzept ist, also ein Jahr deutlich weniger Training zugunsten eines sehr erfolgreichen Sommers, ob das dann 2-3 Jahre später immer noch funktioniert, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir werden das jetzt vielleicht mal sehen, aber mal so als Gedankenanregung in den Raum geworfen und man darf auch auf gar keinen Fall vergessen, dass dieser Leistungssprung, den wir hier gerade thematisiert haben, von Johannes, von Lukas, von Maja, von Linda, der hat als Fundament jahrelange kontinuierliche Arbeit an technischen Details, an körperlichen Voraussetzungen, an Lungenvolumen, bla bla bla, an Ausdauerleveln und so weiter und so fort. Das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Erfolges der Weltrekorde, die wir dann sehen in einer Saison, die vielleicht trainingstechnisch gar nicht so lief, wie man sich das auf einer grünen Wiese und im Optimalfall eigentlich ausmalen würde. Und trotzdem klappt es ja irgendwie und das bedarf mal einer Betrachtung meiner Meinung nach. Zumal wir jetzt bei den Europameisterschaften, damit machen wir den Sack dann auch zu, in Lise Seidel auch ein Gegenbeispiel hatten, die jetzt in dieser Saison gar nicht richtig ins Trainieren kam, über die 200 Meter Rücken echt knallhart abgeliefert hat und dann aber auch nicht nochmal nachlegen konnte. Es waren immer noch famose Leistungen, die sie gebracht hat über die 100 Meter Rücken. Aber das war schon alles extremst auf Kante genäht und kein Leistungssprung, keine Leistungsverbesserung. Es war das absolute Maximum an der Stelle nochmal an die bärenstarken Leistungen der Vorsaison anzuknüpfen, WM Singapur. Und das wiederum spricht sicherlich dafür, dass du in der Gesamtgemengelage die Steuerung, die Belastungssteuerung etwas ausgewogener war, als das jetzt bei den Magdeburgern ist. Also in Chemnitz dann ausgewogener war, als das bei den Magdeburgern ist. So die Beobachtung hier von außen. Und dann haben wir noch 2 O-Töne, habe ich noch, zum Ende von euch. Vorher, wir haben deutsche Jahrgangsrekorde gesehen, von Linda 200 Freistil, Malte Gräfe 2x Brust, Johannes Liebmann 800.500 Freistil. Wir haben deutsche Rekorde gesehen, die 4x200 Freistil-Staffeln bei den Männern, bei den Frauen und im Mixed, also alle drei. Die 4x100 lagen Mixed, hat endlich die Richtzeit vom DSV unterboten und einen deutschen Rekord aufgestellt. Und Luca Nick Armbruster schwamm deutschen Rekord über die 50 Meter Delfin. Soweit die Rekorde. Und dann haben wir jetzt noch 2 Protagonisten aus dem DSV-Team, nämlich mit Joscha Salchow und Lukas Mertens, die sich ja am Ende der Wettbewerbe nochmal zur Halle und zur Stimmung und zum Übertrag auf Deutschland geäußert haben. Wir fangen mit Lukas an, der den Aufhänger hatte, ob er denn jetzt Angst hat vor Leon Marchand, weil der die 400 Meter Freistil gewann und darauf zum einen erstmal kurz Bezug genommen hat und dann sich nochmal von dort den Bogen machte zur Stimmung.
Nö, ich glaube, das waren 3 Sekunden, wo die da drüber war. Ich bin ja auch schon 12-mal geschwommen. Von daher muss man ruhig bleiben. Ich glaube, so eine Atmosphäre wird auch nicht jeden Wettkampf erleben. Und das pusht einen natürlich auch nochmal. Ich würde mir auch sehr wünschen, nochmal eine Betonung darauf, dass es vielleicht in Deutschland auch mal so sein wird. Ich meine, wir haben 1-2 Wettkämpfe in Deutschland, auch wenn es nur die deutschen Meisterschaften sind, aber da höre ich meine Familie eigentlich am lautesten und das ist leider ein bisschen traurig.
Das war Lukas und jetzt hören wir nochmal Joscha, der sich auch zur Stimmung äußert am Ende nach der 4x100 Meter Lagenstaffel von den Männern. Viel Spaß mit diesem O-Ton.
Das Rennen war gut. Ich meine, die Atmosphäre in der Halle, wenn du da, es ist so laut, dann springst du rein, es ist Stille, das ist schon irgendwie sehr komisch. Aber diese Momente sind echt toll, wenn du hier rausläufst, die alle schreien und das ist eine geile Atmosphäre gewesen. Es ist wirklich, ja, toll, hier nochmal im Finale gestanden zu haben, hinten raus. Von daher bin ich zufrieden.
Oh, und ich glaube, damit haben wir doch die EM eigentlich ziemlich rund gemacht und die Saison aus deutscher Sicht eigentlich auch gut zusammengefasst. Es war unfassbar viel Stimmung. war wahnsinnig viel los, wahnsinnig viele gute Leistungen. Also das ist wirklich schöne letzte 10 Monate hier waren hinter dem Mikrofon. Und damit kommen wir zum Abschluss, zur Abmoderation der Saison 25-26. Wir machen den Deckel drauf, drücken ein letztes Mal auf den Duschknopf, machen die letzte Duschladung an oder fuchteln irgendwie vor diesem, es gibt ja immer mehr diese merkwürdigen Sensoren, wo man nicht genau weiß, wo jetzt hin und wie dolle und überhaupt. Egal. So, wir machen noch einmal die Dusche an und blicken zurück auf ein Jahr Swimcast und haben wahnsinnig viel gesehen bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Erinnere ich mich noch zum Beispiel an die unfassbar starken Tauchphasen von Angie Köhler und Noel Bengler. Bei der DMSJ war ich als Sprecher vor Ort gewesen mit einer völlig verkorksten Siegerehrung. Also alle, die damit dabei gewesen sein sind, werden sich da noch sicherlich eine Weile dran erinnern. Da lief nicht vieles so, wie es sein sollte, aber wir hatten gute Zeit und echt viel Spaß hinter den Kulissen damit. Man musste das ein bisschen galgenhumorig nehmen an der Stelle. Dann haben wir bei den deutschen Meisterschaften ganzen EM-Qualis und viele Hundertstelentscheidungen um den Titel der deutschen Meisterin oder des deutschen Meisters. Das hat auch richtig Bock gemacht. Dann ging es weiter auf Englisch mit der Paraswimming World Series und den internationalen deutschen Meisterschaften im Paraschwimmen. Auch 6 Tage Berlin auf Englisch, den Mund fusselig gesprochen in der Halle mit Interviews. Das war auch eine sehr spannende neue Erfahrung, die ich dort sammeln durfte. Deutsche Jahrgangsmeisterschaften mit den deutschen Jahrgangsrekorden von Nils Nolte und Larus Thiel, die da gezeigt haben, was in ihnen schlummert. Dann gab es bei den Junioren-Europameisterschaften in München den Sieg von Linda Roth über die 200 Meter Freistil und generell eine unfassbar stimmungsvolle Halle und laute Atmosphäre mit der tragischen Abreise meinerseits. Sei es wie es sei, aber ich habe da die Tage echt auch extrem genossen im Olympiabecken von 1972. Wir haben Weltrekord gesehen bei den Europameisterschaften und damit doch ein sehr, sehr erfolgreiches und unterhaltsames Jahr zu Ende gebracht. Vielen, vielen Dank, dass ihr da zugeschaut habt und dem Ganzen beigewohnt habt und hier die Treue gehalten habt. Das soll auch im nächsten Jahr so weitergehen und da wird es schon sehr, sehr spannend. Also es geht jetzt in die Sommerpause für mich, entweder bis 25.09. oder 2. Oktober. Das kann ich ehrlicherweise gerade noch nicht so ganz genau sagen. Ich werde auf jeden Fall im Oktober nochmal 2 Wochen weg sein. Genau, und da wird's aber dann auch schon jetzt ab September gleich richtig spannend. Lass uns nochmal weiter vorausblicken. Wir haben 2027 vom 29.06. bis zum 4.07. eine JDM in Kroatien, in Bjelovar, ist ungefähr 80 Kilometer östlich von Zagreb. 35.000 Einwohner, Dörfchen, das hat also ein bisschen Chamorin-Vibes, die wir dort haben. Es gibt eine U23-EM in Istanbul nächstes Jahr, das Ganze im Rahmen der European Games und soll dort am Anfang stattfinden. Das wäre dann vom 16. bis zum 20.06.2027. Das Datum ist noch nicht sicher, aber das Ganze wäre dann parallel zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Die finden nämlich statt vom 15. bis 19. Juni. Also da prügeln sich 2 Highlights um unsere Aufmerksamkeit. Und dann haben wir natürlich noch als Saisonabschluss internationalen Höhepunkt im Sommer die Weltmeisterschaften in Budapest, die stattfinden werden vom 10. bis zum 18. Juli. Ja, davor gibt es noch eine Kurzbahn-WM in China. Inwiefern die eine Relevanz haben wird, werden wir mal sehen. Aber wir starten dann im Herbst rein mit der College Swimming League, wo die Colleges gegeneinander antreten. Da werden wir unter anderem Cornelius Jahn, Nina Jatzi, Kai Winkler, Julian Koch, Ole Eider, Marion Plöger im Wettkampfbecken sehen. Dann gibt es den Weltcup Anfang Oktober. Die Weltcup-Tour, die dort stattfinden wird, mal schauen, wie international das besetzt sein wird, sind jetzt ehrlicherweise sehr reiseintensiv und nicht die attraktivsten Standorte. Dann kommt eine deutsche Kurzbahnmeisterschaft, dann hat die International Swimming League, die ISL, verkündet, dass sie am 18.12., also nach der Kurzbahn-WM, ich glaube 1,5-2 Wochen nach der Kurzbahn-WM in China, in London mal wieder ein Match abhalten wird, ein All-Star-Match mit wohl 4 Teams, Welt gegen Commonwealth-Staaten, gegen Europa, gegen die USA, also 4 Teams an der Stelle, so wie man das Format kannte. Das wird sehr interessant sein, wie sich das Ganze auswirkt, weil da auch mit reichlich Geld gelockt werden wird und damit machen wir, glaube ich, auch ein gutes Thema auf für die nächste Saison, das uns hoffentlich länger begleiten wird, denn die College Swimming League hat sich auf die Fahnen geschrieben, Geld zu erwirtschaften durch ein attraktives Wettkampfformat und das dann möglicherweise auch an die Athletinnen und Athleten ausschütten zu können. Die ISL möchte Geld ausschütten an die Athletinnen und Athleten, dass sie dort starten. Der World Aquatics hat die Schatulle etwas mehr geöffnet Richtung Kurzbahn-WM, um dort etwas größere Prämien auszuzahlen. Sicherlich auch als Antrittsanreiz. Das gleiche gilt für die Weltcup-Serie und auch bei den Weltmeisterschaften kann man Kohle gewinnen. Und damit kommen wir doch im Rückblick so von vor 5 Jahren schon eigentlich ganz gut finanziell hier mal auf einen Zweig oder auf einen Pfad, der sich hoffentlich als stabil erweisen wird. Was will ich damit sagen? Es wird spannend, also wenn wir hier wieder auftauchen mit dem Swimcast, das Mikrofon wieder öffnen und das Becken einmal durchgefeudelt haben, in ihrem kleinen Poolhäuschen frisches Wasser eingelassen haben. Dann geht's auch direkt los mit der Wettkampf-Highlights. Dazwischen wird's aber auch nicht ruhig. Letzter Satz dazu. Die DSCV-Tagung steht an. Da werde ich vor Ort sein vom 11. bis 13. September in Soltau. Dort könnt ihr mich sehen. Oder in Schleswig-Holstein beim Schleswig-Holsteinischen Schwimmverband am 19.09. werde ich eine Rolle haben bei der dortigen Trainerfortbildung. Und dann gibt's mich noch eine Woche später als Sprecher am Beckenrand beim eigenen SG-Wettkampf am 26.09. und einen Tag später selber im Becken bei der Masters DMS. Das wird ein ganz besonderes Highlight. Und dann hören wir uns ja auch schon wieder, werde ich dann live davon berichten. Das war's für dieses Jahr, für diese Saison. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Einschalten, fürs Mitmachen, fürs Mitgestalten, für Kommunikation, für Kritik, Feedback, Anregungen und so weiter und so fort, dass ihr so eine tolle Community seid. Das ist die Zusammenfassung. Es war mir eine Freude, euch in den letzten Monaten zu unterhalten. Jetzt geht's pünktlich zur Wärme, die draußen wieder eintritt, in die Sommerpause und dann hören wir uns entweder Ende September am 25.09. oder am 2. Oktober wieder. Das war's für heute, das war's für die Saison 25/26. Wir hören uns in 4 Wochen ungefähr wieder. Das war's für heute. Ciao!